Okay, hier der Punkt. Irgendwo hier ist die Linie, wo dann durch so viele Zufälle dieser Mensch, dieser Affe, durch Mutation eine andere Art wird. Hier ist die Grenze. Jetzt wird er hier zum Affen. So, jetzt muss er ja davon ausgehen, dass zur selben Zeit 100 oder 1000 andere Affen plötzlich auch zu Menschen geworden sind. Weil sonst kann er sich ja nicht paaren. Du hast ja eben selber gesagt, Adam und Eva, wie haben die sich weiterentwickelt? Dann sagen wir ganz einfach, wie funktioniert das denn bei dir? Wie funktioniert das denn bei dir? Bei dir kann es gar nicht funktionieren, weil dir alleine da, also nicht mit gar keinem paaren kann. Oder willst du jetzt behaupten, eine Mutation, die laut deiner eigenen Theorie alle Millionen Jahre vorkommt und eine bessere Form reinbringt oder alle 100.000 Jahre vorkommt, das ist auf einmal bei 100 verschiedenen Arten passiert, die haben sich auf einmal alle umgewandelt und plötzlich sind plötzlich 100 Affen zum Menschen geworden, haben sich verwandelt. Mit wem hat sich der Affe gepaart? So, der Esel wird zum Pferd. Mit wem soll sich der Esel paaren? Mit einem anderen Pferd? Kommt nichts bei raus, kommt ein Maultier bei raus. Ein Maultier kann sich nicht weiter fortpflanzen. Ist steril sozusagen. Punkt. Das heißt, hier hört bei dir schon auf. Die zweite Sache ist, dass die Evolutionisten selber davon ausgehen, von einer Urmutter der Menschen, die in Afrika gelebt hat. Gehen die selber von aus. Von einer Urmutter. Das ist die Urmutter. Haben die mal vor Jahren in der Zeitung gezeigt. Das heißt, mit wem hat die sich denn weiter gepaart? Kannst du das mal sagen? Ich weiß es nicht. Geht gar nicht. Das heißt, wenn du sagst, aus Adam und Eva geht das nicht, ja, dann geht es bei dir erst recht nicht. Aber wir sagen, aus Adam und Eva geht. Warum? Weil Gott allmächtig ist. Und Gott kann dazu bringen, dass diese Menschen, die Geschwister, die da rauskommen, sich untereinander paaren können, dürfen. Und das ist eine Notwendigkeit und dass da keine behinderten Kinder rauskommen. Was ist der Beweis dafür? Den Beweis haben wir heute. Wo? In Deutschland. Ja, in Deutschland gibt es ein Ehepaar, das sind Bruder und Schwester, in Sachsen. Und die haben 4 Kinder miteinander, von den Kindern sind 2 gesund. Aber heute hat Gott das in der Scharia vom Islam verboten und die Kinder werden normalerweise krank. Muss aber nicht unbedingt, weil wenn Gott will, können die gesund werden. Und so hat Adam und Eva, haben sie Zwillinge bekommen in jedem Bauch. Und das Kind von dem einen Bauch, das Mädchen vom einen Bauch, hat den Jungen vom anderen Bauch geheiratet. Und Gott hat es zugelassen, dass sie sich so weiterentwickeln. Gott hätte doch auf einmal sagen können, los, 1 Million verschiedene Menschen auf die Erde, Punkt. Und so hat sich der Mensch weiterentwickelt und so sind wir alle Brüder und Schwestern in Adam und Eva. Ist das unmöglich? Nein. Aber deine Sache ist ohne die Hilfe Gottes unmöglich. Darwinismus ist ohne die Hilfe Gottes unmöglich. Aber wir haben von vornherein gesagt, es ist möglich, weil Gott da ist. Und Gott kann das. Hat einer einen Zweifel daran, dass Gott es ermöglichen kann, dass ein Bruder und eine Schwester heiraten und gesunde Kinder dabei rauskommen? Kann keiner, weil es sogar heute stattfindet. Dann wird jemand sagen, ja, ich finde das aber ekelhaft, meine Schwester, ich habe keine Gefühle für die. Ja, stimmt. Weil Gott dich so auf deiner Fitra, deine natürliche Veranlagung heute erschaffen hat. Alhamdulillah. Aber wenn du deine Schwester nicht kennen würdest, stell dir vor, du würdest deine Schwester nicht kennen. Du hättest die nie gesehen. Das ist schon passiert. Es ist schon passiert, dass Leute auf einmal mit ihrer Schwester zusammen gewesen sind, weil sie nicht wussten, dass das ihre Schwester ist. Die Eltern haben sich getrennt, der eine ist mit dem Vater, der andere mit dem Sohn. Auf einmal lernen die sich kennen und sind sich sympathisch. Das heißt, aber heute, wenn du in einer Familie groß wirst, hast du da kein Interesse dran. Das ist übrigens auch eine Weisheit, warum Unzucht im Islam verboten ist. Dass man erstmal die Abstammungsrunde anguckt, dass man heiraten muss, bevor man miteinander Geschlechtsverkehr hat und so weiter und so fort. Ja? Vielleicht heiratest du jemanden und der ist mit dir verwandt. Vielleicht hat dein Vater mal einen Abstecher gemacht. Wie er noch jung war. Wir waren ja alle mal jung, weißt du? Und dann auf einmal, ja, wurde aus Spaß Ernst. Und Ernst ist heute 24 Jahre alt. So. Okay. So. Zu sagen, aus einer Mutation entsteht eine bessere Art, merkt euch das für die Schule, ist sozusagen, als wenn man sagt, aus einem Erdbeben wird eine bessere Stadt. Das heißt, aus einem Erdbeben und danach steht dann eine Superstadt. Und natürlich, dass durch das... Was ist jetzt los hier? Wir sind uns hier wieder am Abhören oder was? Ich glaube, es stimmt hier. Wo seid ihr? Kommt vom Dach runter! Bisschen Spaß muss sein. Wir sind doch sowieso so nett. Wir sind doch sowieso so harmlose Leute, ne? Wenn man davon ausgeht, guck mal Leute, dass jeder Mensch oder jedes Lebewesen, was heute entsteht, durch eine andere Art entstanden ist, dann müsste es bei Fossilfunde, was ist das? Das heißt, man grabt in der Erde und sieht dort zum Beispiel Knochenreste oder eingesteinerte Dinge in Harz oder wo auch immer. Das heißt, Fossilreste von Lebewesen, die vorher gelebt haben, die ausgestorben sind. So. Wenn in diesem Zeitalter, wie zum Beispiel Kreidezeitalter und so weiter, wenn man das sagt, jetzt überlegt man, dass also jedes Lebewesen, was heute entstanden ist, aus einer Kette von anderen evolutionären Prozessen, jedes Lebewesen auf die eine Urzelle, die vor 3,8 Millionen Jahren aus einem Zufall entstanden ist, zurückgeht. So. Muss es dann mehr Zwischenformen geben oder mehr Formen, die heute existieren? Mehr Zwischenformen oder mehr Formen, die heute existieren? Wenn wir davon ausgehen, dass jede Art, die heute existiert, der Affe, das Kamel, das Känguru, jedes dieser Art ist durch eine unglaublich große Zahl von Mutationen und Entwicklungen geht auf diese eine Zelle zurück. Die eine Zelle wurde zum Schwamm, zum dies, zum jenes und so weiter und so fort, bis man dann schließlich zum Känguru geworden ist. Und vom Känguru dann zu Mike Tyson beispielsweise. Die Kängurus können gut boxen. Beispielsweise. So, muss es mehr Zwischenformen geben oder mehr Arten, die heute existieren? Ja, bitte. Logisch, so. Und man muss unzählig viele Zwischenformen finden. So, Fakt ist aber, dass die Fossilnachweise genau das Gegenteil sagen. Und hier sagt der britische Paläontologe, deswegen müsst ihr hier fragen, zweiter Punkt, zu dieser Sache mit dann werde ich zum Beispiel fragen in einem Test, widerlege die Evolutionstheorie in 6 Punkten. Und dann lernst du das. Bruder, was meinst du, wie fit du nachher in der Sache bist? Stell dir mal vor, du diskutierst mit einem auf der Straße und du haust ihm dann diese Fakten so um die Ohren. Ja? Der britische Paläontologe Derek V. Arger, der sagt, wenn wir den Fossilnachweis im Einzelnen untersuchen, tritt ein Punkt hervor. Das muss man jetzt nicht unbedingt wörtlich zitieren beim Test, aber dass man es ungefähr weiß. Was wir immer und immer wieder finden, ist nicht eine allmähliche Evolution, sondern eine plötzliche Explosion einer Gruppe auf Kosten einer anderen. Du hast zum Beispiel in einem Zeitalter die Reptilien, plötzlich eine Explosion im anderen Zeitalter durch die Erdschichten von Säugetieren als Beispiel. Das heißt, es ist genau der Fossilnachweis ist ein absoluter Beweis gegen diese Evolutionstheorie. Es gibt keine unzähligen Zwischenformen, die sind nicht gefunden worden. Okay, Derek V. Eiger sagt, dass der Fossilnachweis zeigt, dass es keine allmähliche Evolution gibt, sondern immer eine Explosion einer Gruppe zum Nachteil einer anderen Gruppe. Wie zum Beispiel im einen Zeitalter sind die Reptilien oder Dinosaurier, in dem anderen Zeitalter kommen dann die Säugetiere. Okay? So jetzt kommen wir vierter Punkt oder der sechste Punkt vielmehr, die menschliche Evolution. Das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Da sagt man zuerst Australopithecus, dann Homo habilis, dann Homo erectus, dann Homo sapiens. Dass der Mensch so entstanden ist. Mittlerweile ist herausgefunden worden, dass alle diese Dinge, wenn man davon ausgeht, dass die ja aus der einen Art die andere Art entstanden ist und die andere Art, weil sie selektiv, natürliche Auslese, nicht bestehen konnte, weil die andere stärker war, das Überleben des Besten, des Stärksten, dann muss man davon ausgehen, dass sie nicht zusammengelebt haben in einer Zeit. Fakt ist aber, dass man Fossilnachweise hat, dass alle diese Arten zur selben Zeit auf der Erde an anderen Teilen gelebt haben. Und deswegen sagen wir zu diesem Fossilnachweis mit, der Mensch kam aus dem Affen. Und dann zeigen sie dann irgendwelche hier Orang-Utans, die auf zwei Beine gehen. Was sagen wir dazu? Wir sagen, das ist erstmal ein Fake sowieso. Viele Dinge davon sind ein absoluter Fake. Das ist eine Täuschung. Das heißt, du machst einfach eine Zeichnung. Das ist, du hast ein Skelett und dann sagst du, die sind aufrecht gegangen. Dann nimmst du ein bisschen Skelett von hier, ein bisschen Skelett von da und sagst, das waren sie gewesen. So haben sie es teilweise gemacht. Einen Schädel von einem Menschen und einen Affenkiefer genommen. Ah, hier, Affenmensch. Steht hier? So, das sind entweder Fake, Täuschung, Fälschung, zweitens, oder, das heißt, wenn einer fragt, ja, was sagst du zu diesen Sachen mit dem Affen und so weiter, diese Knochen, die gefunden sind? Entweder Fake, Täuschung, Fälschung, oder ausgestorbene Affenart, oder ausgestorbene Menschenrasse. Ein Aborigine ist ein Mensch. Aber zum Beispiel der Schädelknochen ist sehr massiv. Ist aber immer noch ein Mensch, ist keine andere Art. Kann sein Aborigine-Frau oder ein Aborigine-Mann heiraten. Ja? So, das dazu. Das war jetzt hier mit Darwinisten. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Unsere Beweisführung. Wir sagen erstmal, es gibt eine Art Ijma, eine Art Konsens. Denn überall auf der Welt findest du, wir haben jetzt erstmal über diese Sache, über das Argumentationsmuster der Atheisten geredet. Das war erstmal, es gibt keinen Beweis für eure Sache, sondern wo ist denn dein Beweis? Ist auch cool, wenn du sagst, der sagt zum Beispiel hier, ja, wo ist denn euer Beweis für Gott? Du sagst, ich habe viele Beweise. Jedes Lebewesen ist ein Beweis. So wie das Bild ein Beweis von Maler ist, so ist jede Schöpfung ein Beweis für den Schöpfer. Aber eine andere Frage. Selbst wenn ich keinen Beweis für meine Sache hätte, wenn ich Recht habe, habe ich ein glückliches Leben geführt mit Hoffnung, dass was nach dem Tod kommt. Wenn du Recht hast, ja, dann habe ich ein glückliches Leben geführt, glücklicher als du, weil ich Hoffnung hatte, dass was nach dem Leben kommt. Und es ist erwiesen, dass religiöse Menschen glücklicher sind als unreligiöse Menschen. Es gibt also eine Art Ijma, dass du in jedem Teil der Erde, findest du Leute, die an Gott geglaubt haben. Und Anthropologen sagen, dass wenn du eine Eigenschaft von Menschen in jedem Teil der Erde findest, irgendwie ein Glaube an ein höheres Wesen, dass diese Sache dann kein, wie die Kommunisten und so weiter sagen, einfach eine Erfindung ist. Weil du kannst dich überall auf der Welt dasselbe erfinden. Natürlich, die Religionen sind anders, aber der Glaube, dass es einen Gott gibt, gibt es überall auf der Erde irgendwo. Ob die den jetzt Vishnu nennen oder ob die den Atnatu nennen, wie zum Beispiel die Aborigines in Australien, oder ob die den Manitou nennen, wie die Indianer. Aber überall gibt es ein Konzept von einem Schöpfer. Ja? Und hier ist die Sache, dass Anthropologen sagen, dass das ein Beweis ist, dass diese Sache nicht einfach irgendeine Erfindung ist, sondern wie eine vererbbare Sache ist. Denn wie zum Beispiel alle Menschen haben auf der Welt gemeinsam Geschlechtsverkehr, Essen, Trinken und so weiter. Wie die jetzt trinken, wie die essen, das kann sich unterscheiden. Wie die sich kleiden, die kleiden sich. Wie die sich kleiden, ist anders. Okay, es gibt natürlich manche im Dschungel, die laufen fast nackt rum, aber die haben trotzdem immer noch eine Art von Kleidung. In der Art. Ja? Aber die Kleidung ist da, das heißt, das ist eine menschliche Eigenschaft. Und hier haben 1997 in einer Universität in Kalifornien, Berkeley, dort haben Wissenschaftler festgestellt, bei dem Gehirn, dass im Gehirn, die haben das Godspot genannt, Godspot. Dass wenn man diesen Punkt stimuliert, dass dann religiöse Gefühle erweckt werden. Das zeigt, dass der Mensch mit dieser Eigenschaft geschaffen wurde. Ja? Und hier ist etwas ganz wichtig, was wir wissen müssen. Und das sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran. Das müsste normalerweise Surat al-Araf. Vers 177 sein, wa ithakhadha rabbuka min adam min zuhurihim zuriyatahum wa ashaddahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna antakulu yawmul kiyama inna kunna dhalika ghafilin. Ja? Das heißt, ich will mal kurz gucken, wo der Vers ist. Also, und als dein Herr aus den Kindern Adams aus ihren Rücken ihre Nachkommenschaft nahm und sie gegen sich selbst zeugen ließ, bin ich nicht euer Herr? Sie sagten, doch, wir bezeugen es. Dies, damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt, wir waren dessen unachtsam. Ja? وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ مَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشَدَّهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ ذَلِكَ غَافِلِينَ. Inna kunna an hadha ghafilin, Entschuldigung. Inna kunna an hadha ghafilin, ja. Nicht inna kunna an dhalik ghafilin, inna kunna an hadha ghafilin. Also, wie ich das schon übersetzt habe, dieser Vers am besten mal auswendig lernen. Das heißt, Allah hat, bevor wir zur Existenz kamen, uns schon, und manche sagen in einer spirituellen Form, da gibt es Unterschiede, der Vers hiervon, bezeugen lassen, dass Allah unser Herr ist. Deswegen sagen zum Beispiel einige Gelehrte, dass, was die Rububiyya von Allah angeht, dass es einen Gott gibt, gibt es keine Ausrede, du hast keine Hujja vor Allah am jüngsten Tag. Dass du sagen kannst, ja, hallo, ich hatte keine Ahnung gehabt. Du hast vielleicht eine Ahnung in Tafsir, Details und so weiter und so fort. Aber nicht in dieser Sache. Das ist ein Tafsir davon. Aber was auf jeden Fall der Tafsir von der Sache ist, dass jeder Mensch mit einer natürlichen Veranlagung für den Glauben an Allah erschaffen wurde. Und schau mal jetzt, subhanallah, da finden auf einmal Wissenschaftler im Jahre 1997 einen Punkt im Gehirn, Allahu alam, ob das jetzt mit dieser Sache zusammenhängt, ja, das kann ich nicht sagen, aber trotz alledem finden einen Punkt, wo sie sagen, das ist der Godspot, wo religiöse Gefühle animiert werden, im Gehirn, den jeder Mensch hat. Subhanallah. Allahu alam. Und Allah, der Prophet a.s.w. sagt, ma min mauludin illa yuladu ala fitra. Es gibt kein Neugeborenes, das nicht auf der Fitra geboren wird, die natürliche Veranlagung für den wahren Glauben an Gott, für den Monotheismus. Dann sagt er, فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ وَيُنَصِّرَانِ وَيُمَجِّسَانِ. Dann sagt er, und die Eltern, die machen es dann zu Christen, Juden oder Majusis, ja, Feueranbeter. Und deswegen etwas ganz Wichtiges in der Dawa, liebe Geschwister im Islam. Der Mensch unterschätze nichts vom Islam, was du jemandem gibst. Der Mensch, der weiß im Inneren, wenn seine Fitra noch etwas gesund ist, dass der Islam die Wahrheit ist. Deswegen, Brüder, siehst du Leute, wie bei keiner anderen Religion, die den Islam annehmen, weil die auf einmal ein Gefühl bekommen haben, die haben zum Beispiel einen Vers vom Koran gehört. Der geht ins Herz rein und die werden Muslim. Vor 2 Wochen ungefähr waren wir in Berlin, da war eine Person gewesen, der hat uns gesagt, ich habe die gefragt, ja, warum, was hindert euch Islam anzunehmen? Das ist immer so eine Frage, die ganz wichtig ist in der Dawa. Was ist natürlich Islam anzunehmen? Da meinte er, ja, ich bin Atheist. Ach, ich glaube, 4 Stunden später ungefähr hat er Islam angenommen. Kannst du dir vorstellen? Ich habe gar nicht mit dem diskutiert. Ich habe gesagt, okay, wir werden spät. Ja, klar, bei Vorträgen, ich bin halt beschäftigt, hier, dort, der will von mir das, der will von mir das, der eine fragt mich von hier, der andere von da, der eine von oben, der andere von unten. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Für mich habe ich immer gesagt, schade, reden wir später über die Sache. Auf einmal kommt er nach vorne und wird Muslim. Das hat ihn, irgendwas muss ihn getroffen haben. Deswegen, manche Leute gehen ins Ausland, hören den Adhan und irgendwas kommt in ihr Herz. Deswegen ist es auch wichtig, was ist, was ich immer mache, ich erwähne meistens die Verse erst auf Arabisch und dann auf Deutsch. Und das Arabische Medizin, das ist das Wort Allahs. Und das geht ins Herz rein. Guckt mal, Brüder und Schwestern, in der Dawa oder allgemein Menschen, die Anhänger haben, die ihnen folgen, die haben irgendeine besondere Eigenschaft. Zum Beispiel, der eine Mensch ist schön, viele folgen ihm, hat viele Fans. Ein anderer Mensch, der ist stark, hat viele Fans. Hulk Hogan oder so beispielsweise. Ein anderer Mensch, der hat Geld, ja. Viele Fans, viele Anhänger. Ein anderer Mensch hat Macht, viele Fans, viele Anhänger. Der andere Mensch ist besonders schlau, besonders klug, besonders eloquent, viele Anhänger. Und alle diese Eigenschaften können auch Propheten haben. Ein Prophet kann stark sein, kann schön sein, wie zum Beispiel Yusuf war besonders schön. Man sagt, der schönste Mann überhaupt bis Yom Kiyama. Prophet Mohammed a.s. ist aber auch schön. Man sagt, zum Beispiel Suleiman hatte besonders viel Reichtum gehabt. Es gab Leute, die Macht hatten, Stärke hatten.
Propheten. Aber alle diese Propheten haben eine Sache, die kein anderer hat. Und ihr seid auch Träger davon in der Dawa. Fitra. Durch die Fitra ziehen die Leute an, ihnen zu folgen. Deswegen unterschätzt das nicht. Bruder, manche Leute sagen, natürlich, wir haben immer Themen, die wir bevorzugen in der Dawa. Nur, Bruder, seid nicht so verkrampft. Ja, manchmal redet man über irgendein Thema. Ich war beispielsweise einmal in einem Land, in einem Dawa-Zentrum, in einem arabischen Land, wo die richtig Knete haben. Und die haben mich eingeladen, dort Vorträge zu machen. Und die haben dann dort für Nichtmuslime auch Dawa, die Nichtmuslime, die in diesen Ölstaat kamen, haben sie dann Dawa gemacht. Und die hatten ein besonderes Konzept, wie die mit denen reden. Und ich habe gemerkt, die Duat, die das gemacht haben, die waren gut. Aber die hatten genau, du darfst nicht dies sagen, darfst nicht das sagen, darfst nicht das sagen, darfst nicht das sagen. Das sind alles Sachen von besser oder schlechter, nicht von richtig oder falsch. Bruder, egal worüber du im Islam über die redest. Natürlich, es ist am besten, mit denen erstmal über Tauhid zu reden. Oder über Themen, die sie ansprechen. Aber egal, auch wenn du mit denen über Steinigung redest im Islam. Ach, vielleicht geht irgendwas von der Fitra in sein Herz, er nimmt Islam an. Ach, wir haben Leute gehabt, die sind zum Islam gekommen durch ein Video. Oder eine Person, die ist durch ein Video von mir zum Islam gekommen. Rat mal, welches Video. Ihr braucht nicht zu raten, ist zu lange. Video, wo ich über Unzucht rede, Intimitäten vor der Ehe. Da rede ich darüber, dass derjenige, der unverheiratet ist, Peitschenhiebe bekommt, wenn er Unzucht begangen hat. Dem ist das ins Herz, ganz der Islam angenommen dadurch. Kannst du dir vorstellen, Achi, das ist so. Das ist Fitra. Deswegen unterschätze nichts. Natürlich, um es besser zu machen, guckst du. Wir reden erstmal über dieses Thema, jenes Thema, auf diese Art, jene Art. Aber besser, du redest. Hauptsache, du sagst nichts Falsches. Okay? Aber worüber du redest, das ist wichtig. Und die Fitra zieht die Leute an. Deswegen, Bruder, manche Leute hören, ey, wenn du so Bart hast, vielleicht schreckst du die Leute ab und so weiter und so fort. Achi, guck doch mal bitte, wie viele in diesen Moscheegemeinden, die besonders einen auf besonders assimiliert machen und europäisiert und Euro-Islam machen, wie viele dort zum Islam übergetreten sind. Guck doch mal. Und guck mal, wie viele zum Islam übergekommen sind zu den Leuten, die mit Jalabia rumlaufen, Bad und so weiter und so fort. Okay, wenn ich im Auto fahre, ich habe keine Jalabia an, weil sehe ich nachher aus, voll verknüllt und alles und in der Kälte sowieso. Ich habe sowieso keine Jalabia, ich habe nur zwei Jalabias, alle weg. Wenn ich jedes Mal irgendwo ausziehe, dann vergesse wieder nach Hause fahre, jetzt im Winter. Ich bin so ein Chaot, aber auch egal. Sudul Rashia. Ja? Hier ist zum Beispiel, ja, in der, das ist der 17. Vers. Da sagt Allah, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Übersetzung. Ja? Schauen Sie nicht zu den Kamelen, wie sie erschaffen worden sind. Und das heißt auch den Regenwolken, dieses Wort, إِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Guck mal, das. Und das siehst du in vielen Versen im Koran, wo Allah sagt, schauen Sie nicht dorthin, schauen Sie nicht dorthin. Haben Sie den Himmel nicht angeschaut. Weil in der Schöpfung, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. In der Wechsel von Tag und Nacht, in der Schöpfung von Himmel und Erde sind Zeichen für Leute, die Verstand haben. Guck mal, Allah sagt das an vielen Stellen. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ und so weiter und so fort. Das heißt, du hast so viele Dinge. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ vorher natürlich, ja. So, du hast so viele Verse, wo Allah auf diese Schöpfung aufmerksam macht. Ja? Das heißt hier, zum Beispiel dieses Surat al-Rashia, guck mal, die wird jedes Mal in Jumu'ah gelesen. Aber wer hat sich Gedanken darum, warum sagt Allah das? أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ und so weiter und so fort. Ja? Warum? فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. So ermahne, du bist ein Ermahner. Warum macht Allah das? Du musst dir Gedanken über die Schöpfung anmachen. Die Schöpfung ist gewaltig. Und diese gewaltige Schöpfung kann nur von einem gewaltigen Schöpfer erschaffen worden sein. So, und dann siehst du diese Zeichen, dann kommst du mit diesem Beispiel. Was ich eben gesagt habe mit der Farbe. Du machst einen Eimer voller Farbe und du klatschst ihn an die Wand. Ja, die Atheisten sagen, ja, die Atheisten sagen, kann sein, dann hast du das Bild von Mona Lisa. Wenn du das dann unendlich oft wiederholst, irgendwann kommt das Bild von Mona Lisa. Nee.
Ist Schwachsinn ist das. Und dann sagen die, die an Gott glauben, sind irrational und unlogisch. Was ist unlogisch? Den nachher fragen. Eine einzige menschliche Zelle. Guck mal dein Auge. Mit deinem Auge schaust du jetzt nach hinten, jetzt hier hin. Wie kommt das, dass du mit deinem Augen Farben aufnimmst, mit deinem Auge Farben aufnimmst, dass die im Gehirn verarbeitet werden, dass du ein Bild wahrnimmst? Das ist doch ein Wunder an sich. Stell dir mal vor 500 Jahren hätte man jemand erzählt, man hat eine Videokamera, wo man laufende Bilder aufnimmt, oder vor 1000 Jahren. Der hätte dich für völlig wahnsinnig gehalten. Heute haben wir ein Navigationssystem. Stell dir mal vor, was weiß ich, wie viele Jahre hätte jemand gesagt, ja, wir haben ein Navigationssystem, wir haben Satelliten zum Himmel geschossen und der zeigt, achtet dann genau, wo du bist und der zeigt dir dann, und dann ist eine Stimme, kannst aber einstellen, entweder eine Frau oder ein Mann, der sagt dir den Weg. Ach, der hättest du dir gesagt, du bist nicht ganz dicht in der Birne. Verstehst du? Ach, guck mal jetzt, das sind Erfindungen, die Menschen gemacht haben. Was ist mit deiner Niere? Das ist deine Kläranlage, die Tag ein, Tag aus in jeder Sekunde hunderte chemische Analysen macht. Überleg mal. Wer hat das erschaffen? Ist er von selber entstanden? Im Chulikum in Revishin, im Humul Chalikum? Sind die aus Nichts erschaffen worden oder sind sie die Erschaffer? Das kommt nachher noch, inshallah. Das heißt, du bringst diese Beispiele. Das Haus. Du sagst zu ihm, hör mal, wenn ich mit dir, glaub es mir. Spätestens hier ist der Atheist schon mal zum Agnostiker geworden. Er ist schon mal einen Schritt näher gekommen. Und wenn er die Wahrheit will, wird er an diesem Tag an Gott glauben. Sag zu ihm, jede Zelle in diesem Raum ist ein Beweis für einen Schöpfer. Wenn du durch die Wüste gehst, da steht ein Haus mitten in der Wüste, mit Klimaanlage, Brunnen, allem drum und dran. Gehst du davon aus, hier ist irgendwie ein Kamel tot umgefallen, dann ist die Erde erschüttert worden und dann stand da auf einmal ein Haus oder wie? Und die waren Wirbelwind oder ein Erdbeben oder eine Explosion. Aber die Amerikaner haben eine Atombombe ausprobiert oder sowas. In der Wüste. Nee. Keiner kommt auf die Idee, wird sagen, du bist bekloppt. Also wie kannst du akzeptieren, dass all das, was wir vor uns sehen, ohne Schöpfer entstanden ist? Bruder, wer jetzt noch, Bruder, ich kenne einige Leute, die diskutieren mit einem. Und die sagen, ja, ich habe dem Argumente gebracht, aber er hat nicht geglaubt. Achi, es gab jemanden, der bessere Argumente hatte als du, der weiser war als du, der die besten Argumente hatte, und das ist der Prophet Muhammad a.s. Es gab Leute, die haben nicht geglaubt. Bruder, deine Aufgabe ist, gute Argumente zu suchen. Es gibt sture Böcke. Achi, Abu Lahab, der in der Hölle ist, hat es nie akzeptiert. Nie akzeptiert. Obwohl er genau wusste, dass der Prophet Muhammad a.s. die Wahrheit sagt. Deswegen, deine Aufgabe ist nicht, die Menschen recht zu leiten. Deine Aufgabe ist, ihnen die Rechtleitung zu präsentieren, den Islam. Wenn er nicht annimmt, Pech gehabt. Das ist sein Problem. Du hast deinen Lohn, dass du ihn aufgerufen hast. Weil ich erlebe, dass so oft Leute kommen zu mir, ja, ich habe dem all das gesagt, aber er hat trotzdem nicht geglaubt. Er hat gesagt, du sagst mir jetzt ja so, dann sagt er, ah ja, alles klar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kann auch passieren, aber muss nicht passieren. So, deswegen dieser Punkt nochmal. Beispiele bringen. Deswegen in der Aufgabe wird es sein, gibt uns vier Beispiele. Dann das Beispiel mit der Leiche, was ich eben gebracht habe. Das ist das beste Beispiel, meiner Meinung nach. Ja, wenn du sagst, die Leiche, die zerstückelt ist, ist ein Beweis für den Mörder. Der kann sich nicht selber zerstückeln. Dann kommen wir zum nächsten Beispiel. Was sagt Allah? Im Cholikum in Reli Shein, im Humul Khalikun. Guck mal, dieser Vers. Ja, in Sotun Nejim ist dieser Vers. Könnt ihr nachgucken, Sur der Stern. Diese zwei Verse. Haben sie sich selber erschaffen? Haben sie sich selber erschaffen oder sind sie, die alles erschaffen haben? Sind sie aus Nichts erschaffen worden? Nein. Weil derjenige, der erschaffen hat, muss selber unerschaffen sein. Aber du bist erschaffen. Und du bist nicht einfach entstanden. Etwas, was nicht ist, kann sich nicht selber entstehen lassen. Etwas, was nicht ist, kann sich nicht selber entstehen lassen. Das ist eine totale Logik. Aber Gott war immer da. Im Humul Khalikun, das ist eine klare Widerlegung. Wenn du das einem gibst, bist du aus Nichts erschaffen? Nee, sondern Allah steckt dahinter. Der Schöpfer, welche Eigenschaft muss der Schöpfer haben? Dass er selber unerschaffen ist. Das ist die Eigenschaft. Manche Leute sagen, dann letztens kommt jemand, ein Bruder, sitzt im Publikum, fragt mich, Ja, ich habe mit jemandem diskutiert über Gott und die Welt und habe ihm diese Beispiele gegeben mit Schöpfer, Schöpfung und so weiter. Und da hat er mir voll den Knockout gegeben. Hat er mich schachmatt gesetzt. Er hat gesagt, ja, wer hat Allah geschaffen? Aber die Antwort ist ganz einfach. Ein Wort. Keiner. Wenn er fragt, wer hat Allah erschaffen, dann sagen wir einfach, du musst erstmal verstehen, dass Gott anders ist als alles andere. Denn alles hat einen Anfang und ein Ende, aber Allah hat keinen Anfang und kein Ende. Denn Allah sagt im Koran, Laysa kamithli shay wa huwa as-sami'ul basir. Er ist der, nichts ist ihm gleich, er ist der Allhörende, der Allsehende. Das heißt, das ist ein Beweis für uns. Weil derjenige, der erschaffen hat, der Urschöpfer, kann nur jemand sein, der in seinen Eigenschaften völlig anders ist als seine Schöpfung. Und das bezeugt Allah in seinem Buch im Koran. An mindestens drei Stellen. Vier Stellen. Zum Beispiel, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Sura 112. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيعًا. Kennt ihr jemanden, der seine Kennzeichen hat? In Sura Maryam. رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأْبُتُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِي هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيعًا. Ja, der Herr der Himmel und der Erde, was dazwischen ist, dient ihm, seid beständig in seinem Gottesdienst. Kennt ihr jemanden, der seine Kennzeichen hat? Ein Vers, alle drei Arten von Tauhid drin. Tauhid Rububiyya, der Herr der Himmel und der Erde, was dazwischen ist. Tauhid Uluhiyya, fa'budhu, wastabir li'ibadati, dient ihm und sei beständig im Gottesdienst. Hal ta'lamu lahu samir. Rhetorische Frage, kennt ihr jemanden, der seine Kennzeichen hat? Nein. So 112, walam yakul lahu kufuwan ahad, niemand ist ihm ebenbürtig. Das heißt, Allah ist nichts und niemandem ähnlich. Okay? So, jetzt geht's weiter. So. Und das ist einer der Hauptpunkte, der Hauptargumente, die diejenigen, das müsst ihr euch unbedingt merken, die nicht an Gott glauben, als Beweis dafür bringen wollen, dass es keinen Gott gibt. Die sagen einmal, ja, es gibt keine Beweise dafür. Dann sagen wir, wo ist dein Beweis? Und dann gehen wir dieses Argumentationsschema durch. Und der andere Beweis, den sie bringen wollen, ist, und da gibt es auch ein Buch von einem gewissen Dawkins, und fast alle Dinge da drin beschäftigen sich mit einem Punkt. Das sind alles Leute, die mit ihrem eigenen Leben nicht klarkommen. Warum gibt es schlechte Dinge? Die sagen, ist Gott allmächtig? Du sagst, ja. Dann sagt er, ist Gott gut? Ja. Dann sagt er zu dir, warum gibt es dann Erdbeben, Krankheiten, Tod, dies, das, Mord und so weiter und so fort. Jetzt gebe ich euch erst eine allgemeine Antwort und dann eine spezielle Antwort, okay? Allgemeine Antwort ist, den Satz müsst ihr euch merken, auf diese Scheinargument. Wenn Gott gut ist und allmächtig, warum gibt es schlechte Sachen? Dann sagen wir, dies ist kein Beweis, diese Annahme von dir ist kein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt, sondern ist nur ein Beweis dafür, dass du ein falsches Konzept von Gott hast. Denn wenn du davon ausgehst, dass Gott nur Gutes erschafft und nur Gutes zulässt, Gott aber allmächtig ist und du siehst um dich herum, es passiert, es gibt Erdbeben, Überflutung und so weiter und so fort. Deutschland gibt Pleite wegen dem Winter, haben kein Salz mehr und so weiter, ja? Und du siehst das um dich herum, dann ist das nur ein Beweis für die Nicht-Existenz Gottes, wenn wir sagen würden, Gott lässt nichts Schlechtes zu. Aber der Koran sagt von selber, nicht nur, dass Gott nichts Schlechtes zulässt, sondern dass Gott sogar das Schlechte erschaffen hat. Gott lässt nicht nur das Schlechte zu, der hat das Schlechte sogar erschaffen. Nochmal neu. Die Annahme, dass das Vorkommen von schlechten Ereignissen oder schlechten Dingen oder Katastrophen die Existenz Gottes negieren würde, ist nur gültig, wenn wir die Annahme hätten oder propagieren würden, dass Gott nichts Schlechtes zulässt. Aber Muslime sagen, dass nicht nur Gott Schlechtes zulässt, sondern gar das Schlechte erschaffen hat. Das heißt, dies ist kein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt, sondern nur ein Beweis dafür, dass du ein falsches Konzept von Gott hast. Und das kommt aus dem Christentum heraus, weil Gott liebt alle Menschen und so weiter, hat sich selber für das Leben, für die Menschen geopfert. Und dort gibt es keine befriedigende Antwort auf diese Frage im Christentum. Punkt. Und nirgendwo anders. Aber Allah sagt im Koran, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. Ich suche Zuflucht vor dem Herrn der Morgenröte. Vor was? Vor dem Übel, das er erschaffen hat. Vor dem Übel, das er erschaffen hat. So, jetzt kommt nur die nächste Frage. Okay, wenn Gott gut ist, warum hat er Übles erschaffen? Das ist die nächste Frage. Wenn Gott gut ist und das Gute will für den Menschen, warum hat er Übles erschaffen? Das ist die nächste Frage, die müssen wir jetzt beantworten. Wir sagen, das Üble, was Gott erschaffen hat, hat er aus einer Weisheit erschaffen. Nicht für das Üble an sich, sondern weil alles Üble etwas Gutes mitbringt. Das können wir manchmal erkennen und manchmal nicht. Zum Beispiel, der Satan wurde erschaffen. Ist der Satan schlecht? Ja. Ist alles an ihm schlecht? Nein. Der hat am Anfang Gott gedient. Aber ist es schlecht, dass Allah ihn erschaffen hat? Nein. Denn dadurch, dass Allah ihn erschaffen hat, sind Menschen entstanden, Wesen entstanden, die den Satan bekämpfen. Weisheit. Eine Brust aufzuschneiden. Ja, du nimmst dir ein Messer und schneidest den Brustkorb auf. Mitsamt Knochen. Brichst den Knochen, schneidest den Brustkorb auf. Ist das schlecht? Das ist schlecht. Diese Tat in sich selbst ist schlecht. Aber der Chirurg, der das aufschneidet, schneidet das auf für einen tieferen Sinn, damit er das Herz operieren kann. Das heißt, offensichtlich ist das etwas Schlechtes. Aber der Sinn, der dahinter steckt, ist etwas Positives. Wenn das sogar bei einem Menschen schon nachvollziehbar ist, dass ein Mensch etwas offensichtlich auf den ersten Blick Schlechtes macht, was aber von der Weisheit her etwas Positives mit sich bringt, dann, wie ist das erst mit dem Schöpfer? Und deswegen halten wir fest, das Üble, was Allah erschaffen hat, hat er erschaffen für einen positiven Zweck. Hättest du die Gesundheit erkannt, wenn die Krankheit nicht wäre? Nein. Okay. Wie gesagt, habt ihr das alles verstanden, okay? Okay. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist eine Frage. So. Und jetzt sage ich euch, ach, das ist eine ganz verwirrende Frage, ist das. Nur wir müssen wissen, wie wir darauf antworten. Wie wir antworten auf die Frage. Jemand sagt zu dir zum Beispiel, das ist oft so eine Frage, die wollen sie dann bringen, wollen dich durcheinander bringen. Kann Allah, kann Gott, wenn er allmächtig ist, kann er einen Stein erschaffen, der für ihn zu schwer ist, um ihn zu heben? Leute, ich bringe euch nur die Sachen, weil kann sein, dass euch das widerfährt. Erstmal, was sagen wir? Wir sagen erstmal, wir werden nicht in den Mund nehmen, dass Allah etwas nicht kann. Punkt. Weil das Wort kann gar nicht bei uns über den Mund kommen, dass er etwas nicht kann. Aber, was wir sagen ist erstmal, selbst wenn er das nicht könnte, oder irgendetwas nicht könnte, wäre das kein Beweis, dass es keinen Schöpfer gibt. Weil wir reden ja hier über Atheismus, das heißt, es ist kein Beweis für deine These. Zweite Sache ist, wir sagen, das, was Allah macht, macht er mit Verstand. Oder nicht mit Verstand, sondern mit Wissen und mit Weisheit. Und das, was er erschafft, macht er mit Wissen und Weisheit. Und dazu gehören nicht Absurditäten. Wenn Allah sagt, er hat keinen Anfang und kein Ende, da kannst du nicht sagen, kann Allah einen Anfang haben? Und dann hat er einen Mangel, weil er keinen Anfang haben kann? Das würde sich widersprechen. Allah hat keinen Anfang. Also können wir nicht sagen, ja, kann Allah einen Anfang haben? Dann kommt der nächste, ja, kann Allah unwissend sein? Nee, weil Allah ist schon von sich selber, von seinem Wesen her, allwissend. Kann Allah sich verletzen? A'udhu billah, nein. Weil Allah Weisheit hat und sich niemals verletzen kann. Kann Allah bezwungen werden? Du sagst, du kommst praktisch mit einer negativen Eigenschaft und willst damit die Vollkommenheit Allahs kaputt machen. Versteht ihr? Was ist hier das Ziel? Er will mit einer negativen Eigenschaft die Vollkommenheit Allahs zunichte machen. Dann sagen wir, es kann nicht sein, dass Allah sich verletzt, unwissend ist, Anfang hat, Ende hat. Kann Allah sich selber ermorden? Auzubillah. Das ist absurd, weil Allah selber sagt, dass er für die Ewigkeit existiert. Und Allah sagt auch, Allahu Akbar, dass er größer ist als alle. Und deswegen ist diese Frage eine Absurdität. So müsst ihr auf diese Sache antworten, weil es gibt Dinge, die über unsere Vorstellungskraft sind. Und einfach nur philosophische Fragen. Das heißt, wir sagen erstmal, aus unserem Mund kommt niemals, nochmal, ich wiederhole das, dass Allah unfähig ist, etwas zu tun. Dann sagen wir, selbst wenn es so wäre, würde das nicht negieren, dass Allah der Allmächtige, dass Allah der Schöpfergott ist. Sondern würde nur negieren, das mit dem Stein. Dritte Sache, wir sagen, Allah hat Weisheit und alles, was er erschafft und alles, was er macht, hat eine Weisheit. Und dazu gehören nicht Absurditäten. Weil Absurditäten würden von vornherein die Vollkommenheit Allahs negieren. Aber Allah ist vollkommen. Deswegen, wenn du sagen würdest, kann Allah einen Anfang haben? Kann Allah sterben? Allah sagt von vornherein, er ist der keinen Anfang hat. Allah sagt von vornherein, er ist der, der kein Ende hat. Allah sagt von vornherein, er ist allwissend. Deswegen kannst du nicht sagen, kann Allah auch nichts wissen. Weil das würdest du ihn ja in dieser Bezeichnung mit einem negativen Attribut bezeichnen. Deswegen, und Allah sagt auch, er ist größer als allem. Und deswegen kann es niemals sein, dass es etwas gibt, was größer ist als Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan, das ist die Dings von heute, wie man mit Atheisten diskutieren kann. Ich würde euch bitten, schaut euch diese Vorträge an. Dawa-Kurs, erster Teil, zweiter Teil, dritter Teil, macht diese Fragen mit. Schaut euch das nochmal an.